Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Als Thomas Live eben auf unsere Konferenz hinwies, gescheiterte Recherchen, erinnerte ich mich, dass es vor Jahren schon eine gute Buchidee gab, ein solches Projekt zu machen. Und derjenige, der diese Buchidee hatte, kam und sagte, machen Sie mit. Und da habe ich gesagt, ich habe reichlich zu bieten. Aber wer macht noch mit? Und dann zählte er mir ganz dolle Namen auf. Da habe ich gesagt, das ist famos. Das wird ein Buch für die Studenten. Und nach einem halben Jahr kam er und sagte, wo ist Ihr Beitrag? Und dann habe ich gefragt, wer macht denn wirklich mit? Wer hat schon was abgeliefert? Und dann erklärte er mir, wen er gefragt habe und wer ihm gesagt habe, dass er nie einen Fehler gemacht habe. Ein ganz prominenter Journalist war das. Ich habe nie einen Fehler gemacht. Oder berühmte Fernsehmoderatoren, die ihm erklärt hätten, wie sie beinahe einen Fehler gemacht hätten. Und dann war die Konklusion, er sagte, aber Ihren Beitrag brauche ich jetzt. Und ich sagte, wozu brauchen Sie ihn? Ja, sagt er, ich suche da noch ein paar andere zusammen. Ich habe da nicht mitgemacht, war irgendwie zu feige. Ja, wie ist das mit unserer Profession? Vielleicht eine kleine Episode. Zwei Fische schwimmen im Meer. Ein älterer Fisch kommt ihnen entgegen und fragt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die beiden jungen Fische schwimmen weiter, bis der eine schließlich zum anderen rüberschaut und fragt, was zur Hölle ist Wasser? Der Schriftsteller David Foster Wallace hat diese Fische-Hölle-Wasser-Frage im Mai 2005 Absolventen des Kenton College im Bundesstaat Ohio gestellt und der Punkt dieser Geschichte besteht darin, dass die allgegenwärtigsten, wichtigsten Realitäten oft die sind, über die man am schwersten reden kann. Was zur Hölle ist Recherche? Das fragen sich die Frischlinge im Beruf und die Älteren tun gern so, als wüssten sie darauf immer eine Antwort. Wir erleben heute und morgen ein Experiment in einer Fachkonferenz des Netzwerks in Kooperation mit dem Henri-Nannen-Preis werden Fachleute unterschiedlichster Fachrichtungen über ihre Arbeitstechniken reden. Ein unerhörtes Experiment, weil es einen solchen Austausch noch nicht gegeben hat. Wir werden vermutlich Neues erfahren. Wir werden Methoden und Techniken kennenlernen. Wir werden sehen, dass Journalismus ein Handwerk ist. Ein Handwerk wie Fliesen legen. Viele Leute tun ja so, als sei das was, was vom Himmel falle. Es ist ein Handwerk, nur es ist nicht mit Gesellen und nicht mit Meisterprüfung. Was fehlt auf dieser Konferenz, meine Damen und Herren, sind die Witwenschüttler. Das ist das Prekariat der Zunft, das Rückgrat des Boulevards. Die meisten von ihnen schreiben nicht gut. Das ist auch nicht ihr Job. Ihre Aufgabe besteht darin, trauernde Hinterbliebene von Mordopfern oder Unfalltoten aufzusuchen und denen Fotos abzuschwatzen. Wenn möglich, soll die trauernde Gattin in ein einfühlsames Gespräch verwickelt werden. Das Gespräch dauert gewöhnlich so lange, bis die Witwe die Fotografien des Toten herausgerückt hat. Am liebsten nimmt der Witwenschüttler alle Fotos mit, die im Haus sind, selbst die, die an der Wand hängen. Das macht er wegen der Konkurrenz, die später trauernd vorbeischaut. Witwenschüttler hassen deshalb frische weiße Flächen an der Wand und tragen stets Schwarz und Krawatte. Neuerdings brauche es, klagen die Witwenschüttler oft keine Witwenschüttler mehr, denn die Fotos werden von den Kollegen aus dem Internet geholt. Als ich jung war, beim Stader Tageblatt gearbeitet habe, was eine tolle Zeit war, war ich auch Witwenschüttler. War Spezialist für alles, was um Polizei kreiste. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, vieles falsch gemacht, damals schon, aber habe gelernt, dass es wichtig ist, irgendwo hinzugehen. Du bekommst eine Geschichte nur, wenn du irgendwo hingehst und klopfst und einen Diener machst und sagst, darf ich mal mit ihnen reden? Man bekommt es nicht, indem man durch die Tür schaut und sich denkt, wie es drinnen aussehen könnte. Wenn wir über Witwenschüttler reden, reden wir auch über Abgründe des Gewerbes. Wie viel Ethos braucht der Journalismus? Mehr, als wir uns bei all unserem Zynismus oft zugestehen. Wenn ich mich kurz auf das schlüpfrige Gelände der Ethik begebe, bei der es immer um das konkrete Allgemeine und um das persönliche Soziale gehen muss und manchmal auch um das private Öffentliche, ist es nicht weit zu den 10 Geboten. Auf welche sollte man besonders achten? Als Katholik sage ich Ihnen auf alle, als Journalist vor allem auf das 7. und 8. Das 7. lautet, du sollst nicht stehlen. Das ist zum einen wörtlich gemeint. Damit ist aber auch gemeint, du sollst dem Käufer nicht das Geld und nicht die Zeit stehlen, indem du ihm schlechte Texte, schlechte Filme lieferst. Das 8. Gebot heißt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das meint, du sollst nicht die Unwahrheit verbreiten, du sollst die Wahrheit sagen, nichts als die Wahrheit. Aber will der Leser, Hörer, Zuschauer die Wahrheit? Wenn wir uns heute fragen, ob wir offen bleiben oder offen werden für neue Recherchewege, dürfen wir das Publikum nicht außer Acht lassen. Akzeptiert der Zuschauer, der Leser, der Zuhörer Zweifel oder will er nur durch das Gesendete, Gehörte und Gelesen in seiner Meinung bestätigt werden? Der schreibt, was ich denke. Guter Mann. Mir selbst ist dieser Punkt stark aufgefallen im Zuge dieser Kohl-Geschichte, an die sich Leuna anschloss. Leuna war Privatisierung 11 Aquitaine und es gab, ausgelöst durch französische Manager, die selbst unter Verdacht standen, korrupt zu sein, den Verdacht, dass Geld in den Kassen erst der Grünen, dann der CDU gelandet war. Darüber haben wir berichtet, alle Medien haben darüber berichtet, über diesen Verdacht. Und dann gab es eines Tages die Möglichkeit, die Akten zu schauen, die das alles begründet hatten. Und da stellte man fest, das war ein großes Missverständnis. Die Franzosen hatten gemeint, Frau Höland-Bühning sei eine aktive CDU-Politikerin, das war eine Lobbyistin, die früher mal Staatssekretärin war. Und Walter Leisler-Kiep wurde auch für einen aktiven CDU-Mann gehalten, er war aber nur noch Lobbyist. Und habe dann 2, 3 Geschichten gemacht, die hießen Leuna war anders, als wir geschrieben haben. Für mich war die Reaktion ganz interessant, sonst hat man, wenn man bei der Süddeutschen ist, hat man tolle Leser und die feiern einen gern und sagen, wie mutig und dass man wie ein Dachs in jeden Dachsbau steigt und alles in Unsinn. Und plötzlich beschimpften die Leser mich und sagten, was das für eine Berichterstattung sei. Das heißt, das Problem war, ihre Projektion wurde nicht eingelöst. Ihre Projektion war nämlich Kohl dreckig, CDU dreckig, alle dreckig. Gott sei Dank sagt das immer wieder einer. Und nun sagst du, ist nicht so. Nicht in diesem Falle. Und dann kamen die Konservativen, die habe ich noch am besten verstanden, die haben gesagt, was bist du für ein Drecksack? Alles, was du vorher schon geschrieben hast, war auch falsch und du musst dich jetzt entschuldigen. Soweit zu der Frage, will Publikum die Wahrheit? Das alles meint, ein Journalist hat es nicht selten mit einem Publikum zu tun, das von ihm eigentlich nur die Umsetzung eines Vorurteils erwartet. Aber ist es Recherche, wenn man vor allem schreibt, um die Vorurteile von Leuten zu bestätigen? Meine Erfahrung nach knapp 4 Jahrzehnten in diesem Beruf lautet deshalb, es ist nicht leicht, Leute zu finden, die etwas Neues zu sagen haben. Es ist aber noch viel schwieriger, Leute zu finden, die etwas Neues hören wollen. Nur deshalb gibt es Fokus. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, gibt es in Deutschland vorzügliche Reporter. Es gibt gute Redakteure, wer die Leitartikel schreiben darf. Im Presseclub sitzt, hat den Ausweis höchster Professionalität erreicht. Aber welche Zeitung, welcher Sender beschäftigt Rechercheure? Zwar sind in den vergangenen Monaten, Thomas Osterkorn hat darauf hingewiesen, in einigen Redaktionen Investigativressorts entstanden. Auch ich bin Mitglied eines solchen Orchideenressorts. Das ist gut so, dass die entstanden sind. Aber Sorge macht mir die Jägerkultur, die es auch gibt. Irgendwelche Exklusivnachrichten werden gejagt, neuer Skandal, neuer Anfangsverdacht, noch mehr Anfangsverdacht, noch mehr Unerhörtes. Was im Fall Strauss-Kahn im Raum 2806 wirklich geschah, lautete neulich die Titelzeile einer deutschen Zeitung. Was im Raum wirklich geschah. Glauben Sie, dass irgendjemand von denen auch nur ungefähr weiß, was da geschah? Was, wie Bin Laden wirklich starb, schrieb eine andere. Die Berichte aus einer exklusiven virtuellen Welt strotzen vor unwirklicher Wirklichkeit. Die Schwierigkeiten mit dem Begriff Recherche fangen schon früh an. Nach Auskunft des Handbuches Journalismus und Medien ist journalistische Recherche ein professionelles Verfahren, mit dem Aussagen über Vorgänge beschafft, geprüft und beurteilt werden. Die Recherche setzt eine aktive Rolle des Journalisten voraus. Ich fand auch wesentlich, dass Henry Nannen das in den Investigativpreis aufgenommen hat, eine aktive Rolle. Die Entgegennahme und redaktionelle Bearbeitung von Presseerklärungen fällt nicht unter Recherche. Dennoch gibt es Chefredakteure, die es schon für Recherche halten, wenn sie ohne Hilfe ihrer Sekretärin fehlerfrei die Telefonnummer finden. Als wir unser Orchideenressort gründeten, man musste begründen, warum im Impressum investigative Recherche steht, gab es ziemliche Schwierigkeiten mit Kollegen, weil die sagten, machen wir doch alle. Das heißt, ihr setzt euch von uns ab, wenn ihr jetzt so tut, als wäre das, was ihr macht, etwas anderes. Wir alle recherchieren investigativ. So teilen sich manchmal die Sichten. Gestern hat ein Verlag sich gefeiert, weil seine Blattmacher angeblich nichts von den unlauteren und nicht journalistischen Recherchemethoden einer von ihr beauftragten Agentur wussten. Das habe ein Gericht festgestellt. Ich will Sie nicht mit den Abgründen dieses Falles, der weit komplizierter ist, als diese Pressemeldung sagt, behelligen, sondern nur darauf hinweisen, was heutzutage als Erfolg gefeiert wird. Eine Zeitschrift beauftragt eine Agentur, die nicht journalistisch vorgeht, und die Zeitung sagt, wir haben uns großartig verhalten, weil wir von dem Verhalten dieser Agentur nichts gewusst haben. Wie haben Sie eigentlich früher recherchiert, als es Google noch nicht gab? Hat mich neulich eine junge Redakteurin gefragt. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn sie heute und morgen dabei wäre, aber wahrscheinlich stöbert sie im Internet. Den eigenen Ergebnissen misstrauen, Fakten bewerten, jede Quelle mehrmals auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen, das gehört zum Recherchejournalismus. If your mother says she loves you, check it out, verlangte der Lokalchef einer Tageszeitung in Chicago von seinen Mitarbeitern. Er hatte den Spruch auf seinem Schreibtisch. In Deutschland wird Recherchejournalismus oft mit investigativem Journalismus gleichgesetzt. Das ist ein Missverständnis. Ziel von beidem kann es sein, Missstände aus den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft aufzudecken. Beim investigativen Journalismus, das muss man nochmal betonen, müssen allerdings durch Recherche bisher unbekannte Sachverhalte von politischer oder wirtschaftlicher Bedeutung öffentlich werden. Weil wir diese Definition nicht so haben, kommt es öfter zu Missverständnissen. Die Menschen kommen, da ich älter bin, habe ich früher schon was gemacht, und sagen, wie haben Sie damals die Flick-Affäre aufgedeckt? Dann macht man sich Mühe, ihnen zu erklären, dass man die gar nicht aufgedeckt hat, sondern dass es ein Verfahren einer Staatsanwaltschaft gab, die sich damit beschäftigte, und dass man selbst dann mit einem Team da reingegangen ist, manchmal vor den Staatsanwälten war, meist aber dahinter. Die Leute bleiben dabei, wie hat der Journalist das aufgedeckt? Arbeit ist in diesem Fall von anderen gemacht worden. Oft basieren Zeitungsgeschichten auf Erkenntnissen von Behörden, die angeblich etwas ermittelt haben. Da muss man auch sagen, die Ergebnisse dieser Behörden können richtig sein, sie können aber auch falsch sein. Solche Unterscheidungen von investigativen und bestenfalls recherchierendem Journalismus und die Professionalität des Chicagoer Lokalchefs klingen vielleicht seltsam, aber ein paar Minimalforderungen sollte es schon geben. Beispielsweise ist eine feste Regel in unserem Beruf, dass sich der Journalist nie mit einer Quelle zufrieden geben kann. Ich habe Bad Kleinen gemacht, ich hatte 3 Quellen. Keine von ihnen tauchte. Nur wenn Sie in eine Recherche den Papst mit einbeziehen, haben Sie automatisch noch eine zweite Quelle drin. Das ist das Gute an der päpstlichen Botschaft. Nach einer Studie einer Kommunikationswissenschaftlerin, die Beiträge aus Zeitungen und Hörfunk von Nachrichtenagenturen nach der Quellenlage prüfte, gab es in 85% aller Fälle als Basis nur eine Quelle. Informationen aus einer Pressekonferenz oder PR-Mitteilung, die ungeprüft verarbeitet worden waren. Nach einer anderen Untersuchung recherchiert ein Viertel der deutschen Journalisten am Tag nicht mehr als eine Stunde. Wenn man den Begriff Recherche wirklich ernst nimmt, ist möglicherweise selbst diese Größenordnung eine arge Übertreibung. Fest steht, die ökonomische Krise der Verlage hat die Lage in Redaktionen und Archiven nicht verbessert. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat zwar alles in allem keine vergleichbaren ökonomischen Probleme, obwohl auch dort Kolleginnen und Kollegen sparen müssen, aber immer mehr verwalten Redakteure nur noch Themen und Sendungen. Denke manchmal, wenn es bei uns im Print schwierig wird, weil die Mittel nicht da sind, weil die Möglichkeiten nicht da sind, warum springen die Öffentlich-Rechtlichen nicht in die Bresche? Unternehmen das stärker. Warum machen die aus ihren Magazinen nicht ein großes Magazin? Warum bilden die keine Investigativeinheiten? Wir haben so Einzelkämpfer wie Hajo Seppelt, den einen oder anderen noch, aber das Fernsehen, das so viel Manpower hat, beim WDR gibt's die Story, die ist großartig, ja, aber ein Haus mit 5000 Leuten müsste auch in der Lage sein, für alle Bereiche so eine Einheit aufzustellen. Man macht es nicht. Es gibt Klassenunterschiede im Journalismus. Ein freier Autor, der einem Sender eine rechercheintensive Geschichte anbieten will, wird sich dreimal überlegen müssen, ob er die Geschichte wirklich durchzieht. Am Ende kommt dabei vielleicht nichts raus. Und was ist dann? Wenn wir über Recherche und Techniken reden, müssen wir also auch über Voraussetzungen für Recherche reden, über Geld. Geld ist nicht die einzige Voraussetzung. Auch zählt die Zuneigung. Manche Leute lieben sogar den Beruf allzu sehr. Nicht selten leben sie am Leben vorbei. Immer ist die Arbeit so furchtbar wichtig. Dieses Phänomen finden Sie übrigens bei Leitartiklern und bei Investigativleuten sehr häufig. Das ist fürs Leben betrachtet nicht klug und nicht richtig. Man muss bei dieser Tätigkeit eine Art innere Balance haben. Wenn man alles, was man macht, wichtig nimmt, nimmt man sich selbst sehr wichtig. Die Eitelkeit kann gutem Journalismus, wie aktuelle Beispiele zeigen, sehr im Wege stehen. Aber zurück zum Geld. Das ist schon eine Voraussetzung. Geld für Rechercheure, Geld für Reisekosten, Geld für ein Apparat. Recherche kostet Zeit, kostet Geld. Recherche aus Liebe zum Beruf können sich aus der Runde, die in diesem Saal zusammengekommen ist, vielleicht nur noch Teilzeit arbeitende Redakteure und sich Redakteurinnen und Freiberufler leisten. Das war für mich jedenfalls das erstaunliche Fazit eines Modellseminars mit dem schönen Namen Watergate in Wuppertal, das die Bundeszentrale für politische Bildung dokumentiert hat. Etliche der Teilzeitjournalisten erklärten, sie würden auch finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, wenn sie mal tiefer in ein Thema eindringen könnten. Gerade diejenigen, die am Ende der Nahrungskette sind, haben gesagt, auch das nehme ich noch in Kauf, wenn ich meine Geschichte ordentlich machen kann. Vor diesen Kolleginnen und Kollegen verbeuge ich mich. Auf all die Krisen, also die Werbekrise und die Auflagenkrise, kann man mit unterschiedlichsten Sparmaßnahmen reagieren. Vielen Verlegern sind nur Sparmaßnahmen eingefallen. Redaktionskosten sollten, koste was es wollte, verringert werden. Da gibt es heute die unterschiedlichsten Modelle, Leiharbeit, Neueingruppierung, Outsourcing, tarifvertragliche Bindungen werden aufgelöst und untertariflicher Lohn wird eingeführt. Die kostengünstigsten Schreiberlinge werden eingesetzt und am Ende treffen alle diese Maßnahmen besonders heftig die doch immer schon kostengünstigen freien Journalisten. Journalisten werden entlassen, Korrespondenten eingespart, Redaktionen werden aufgelöst, Chefredaktionen verwandeln sich in Geschäftsführungen, Geist mutiert in Geistlosigkeit. Man spart, bis die Leser gehen, hat mein Freund und Kollege Herbert Prantl einmal die Lage beschrieben. Es gehe zu wie in einer absonderlichen Version des Rumpelstilzchens. Aus Unverstand wird Gold zu Stroh gesponnen. Bilden aber Journalisten Wirklichkeit ab. Die Dinge, die wir sehen, schrieb Platon in seinem Werk Staat, also die Bestandteile unserer angeblichen Wirklichkeit, seien nur Schatten der Ideen. Wer die Dinge, so wie sie vor unseren Augen liegen, abbildet, wer diese angebliche Wirklichkeit erzählt, der macht folglich nur Schatten vom Schatten. Zum Querdenken möchten wir Sie heute ermuntern. Vielleicht gelingt das durch eine schwierige Frage. Hier sind ja Kolleginnen und Kollegen, die die schwierigsten Fragen lösen können. Deshalb stelle ich sie. Wer war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Wir alle haben den Satz schon oft gehört. Er gilt als der Inbegriff einer absurden Frage. Vernünftige Menschen stellen sich diese Frage nicht. Vernünftige Menschen vergeuden nicht die Zeit mit unsinnigen Denkspielen. Wenn vernünftige Menschen diesen Satz einem anderen Menschen vorhalten, wollen sie ihm beweisen, dass er unsinnig und unproduktiv denke. Es gab aber eine Zeit, da wurde die Frage, wer zuerst da war, das Huhn oder das Ei, sehr ernst genommen. In einem großartigen Zeugnis der europäischen Mystik, der Predigt von dem edlen Menschen, des Meisters Eckhart, der in der schönsten Stadt Deutschlands in Köln lehrte, wird die Frage nicht nur ernst genommen, sondern sogar beantwortet. Ich rezitiere einen Teil der Übersetzung, die heißt: Die Natur macht den Mann aus dem Kind und das Huhn aus dem Ei. Gott aber machte den Mann vor dem Kind und das Huhn vor dem Ei. Ich will Sie wirklich nicht mit europäischer Mystik langweilen, sondern nur darauf hinweisen, dass es zum Querdenken gehören kann, nicht nur die eine Wirklichkeit sehen zu wollen. Das ist im Recherchejournalismus ganz wichtig. Neben sich zu treten und zu sagen, ist das, wie ich an einen Sachverhalt herangehe, richtig gewesen? Bin ich nicht zu einem anderen Ergebnis gelangt? Ganz oft werden Geschichten gequetscht, dass sie noch passten in das Muster, das man angekündigt hat, dass man den Kollegen erklärt hat, dass man bei der Chefredaktion angemeldet hat, dass man auf der Seite 3 bestellt hat. Und es wird versucht, die Geschichte dann so zu beugen, dass sie dem noch entspricht. Das ist nicht richtig. Man muss versuchen, sich der Wirklichkeit wirklich zu nähern. Meist begegnet das Leben Journalisten verschwommen, verschleiert und verzerrt, und Recherche auf den unterschiedlichsten Wegen ist wirklich nur ein Teil des Versuchs, sich Wirklichkeit zu nähern. Die wirklich große Gefahr für den Journalismus geht vom Journalismus aus, von den Medien selbst, von einem Journalismus, der den Journalismus und seine Kernaufgaben verachtet, der Larifari an die Stelle von Haltung setzt. Die Gefahr geht von Verlegern aus, die den Journalisten aus echten oder vermeintlichen Sparzwängen kaputt machen. Sie geht von Medienunternehmen aus, die den Journalismus auf den Altar des anzeigenden Werbemarktes legen. Sie geht von Journalisten aus, die ihren Beruf nicht ernst nehmen. Das Netzwerk Recherche beklagt seit langem und zu Recht die Vermischung von Journalismus und PR. Zu beklagen ist auch die Verquickung von Journalismus und Wirtschaft. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, war sie keine Katastrophe, sie war von Menschen gemacht. Und es hat Menschen gegeben, die es nicht gesehen haben, die es aber durch ihre Profession hätten ahnen können, nämlich Journalisten. Die Tatsache, dass sich immer mehr Journalisten zu Büchsenspannern und Handlangern von Lobbyisten machen, ist eine Pest. Die Frage ist, gilt die Pressefreiheit auch dann in diesem Lande, wenn kritisch über all die Lidl und Schlecker berichtet wird? Wir haben Erfahrung gemacht. Es gibt Magazine, die leisten sich das. Der Stern gehört dazu, der Spiegel gehört dazu, die Süddeutsche auch. Aber es gibt viele Regionalzeitungen, bei denen es heftige Auseinandersetzungen gegeben hat, weil Redakteure mit Geschichten kamen, in denen Aldi, Lidl oder Schlecker nicht so dolle aussah. Wo die Schere im Kopf funktionierte, weil die Furcht da war, dass man Auflage verlieren würde durch Abbestellungen, aber schlimmer noch, dass die Anzeigen nicht mehr kämen. Ich kann nur sagen, Aldi marschiert ohnehin eigene Wege. Derjenige, der geglaubt hat, er könne sich da festhalten, festklammern, hat den Beruf aufgegeben. Gute Recherche, das muss man immer wieder betonen, setzt Haltung voraus. Und es darf nie um Gesinnungsjournalismus gehen, sondern immer ums Handwerk. Es gab mal, das erzählen die Alten, einen wunderbaren Verleger. Das war ein Verleger, der saß in Offenbach. Und zu dem kam eines Tages ein großer Kinobesitzer und sagte, du hast so einen jungen Mann, der verreißt alle Filme, die bei mir gespielt werden. Du kriegst von mir keine Anzeigen mehr. Und nach ein paar Wochen war das Kino halb leer. Und dann kam eines Tages dieser Kinobesitzer wieder und sagte, na gut, ich bin jetzt wieder so weit, ich gebe Anzeigen. Und daraufhin soll der wunderbare alte Verleger gesagt haben, ich bin aber noch nicht so weit. Es ist nicht leicht, solche Leute zu finden. Der Hamburger Journalist Michael Jörgs, Ihnen bekannt, verwendet in solchen Zusammenhängen gern das Bild von den Flanellmännchen. Von den grauen Flanellmännchen, die durch dieses Land geistern. Und wenn man sie sieht, sehnt man sich nach dem alten Verleger zurück, der vermutlich auch schwierig war. Er hätte allerdings an dieser Tagung Gefallen gefunden. Zurück zum Journalismus. Journalisten sollen unabhängig und nur der Wahrheit und Wahrhaftigkeit verpflichtet sein. Das ist eine der wesentlichen Grundlagen für Recherche. Aber manches, was wir tun, hat nichts mit Wahrhaftigkeit, nichts mit Wahrheit und zu wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn wir über Recherche reden, müssen wir auch das Rennen um die Nachricht, um irgendeine Nachricht sprechen. Es gibt einen Wettbewerb um Schlagzeilen und vorgeblich atemraubende Enthüllungen. Neulich gelesen, dass der Chef des Handelsblattes die Leute zu einem exklusiven Abendessen einlädt, wenn sie eine Exklusivgeschichte haben. Ich habe gedacht, was ist der verrückt? Kein Mensch überprüft, ob diese Exklusivgeschichten exklusiv sind. Das macht so ein Blatt wie Mediatenor, die können das gar nicht. Kein Blatt kann feststellen, ob die recycelt sind. Niemand prüft auch, ob sie richtig oder falsch sind. Hauptsache exklusiv. Hauptsache, du wirst irgendwie erwähnt. Es gibt Redaktionen, da basteln Leute an Geschichten. Bevor sie die Geschichten basteln, setzen sie schon mal eine Exklusivgeschichte ab, damit nicht ein anderer den Punkt bekommt. Das ist verrückt. Angestrebt wird das frühzeitige Besetzen von Themen, das Anzetteln von Aufregungskommunikation, die hierfür sorgt, dass das eigene Blatt, der eigene Sender von anderen Blättern, von anderen Sendern erwähnt wird. Die Kolportage ersetzt die Reportage und Exklusivitis und Sensationshascherei prägen das Tagesgeschäft, hat Johannes Rau mal gesagt. Man kann auch mit wenig auffallen. Der wirtschaftliche Druck, unter dem die Verlage heute stehen, hat viele Folgen. Ich will Ihnen die Entwicklung anhand von zwei exotischen Beispielen erläutern. Beispiel 1. Im kalifornischen Pasadena gibt es einen ebenso sparsamen wie erfindungsreichen Verleger. Weil die Sitzungen des Stadtrats von Pasadena im Internet direkt übertragen werden, schickt er nicht einen Mitarbeiter ins Rathaus, denn er hat keine Mitarbeiter mehr. Er beauftragt einen Journalisten in Indien, über die Sitzungen zu berichten. Der sieht sich die Sitzungen im Internet an und schreibt sie auf. Das ist preisgünstiger, als es der kostengünstigste Journalist in Kalifornien sein könnte. Beispiel 2. Baseball ist, wie Sie vielleicht wissen, ein Spiel mit viel Statistik. Neulich kam ein Tüftler auf die Idee, mit den Statistiken einen Computer zu speisen, der dann einen Spielbericht fertigte. Der Tüftler mit dem Computer ließ unabhängig davon Spielberichte von richtigen Journalisten schreiben und präsentierte die Arbeit einer Jury. Die konnte nicht herausfinden, welcher Text vom Computer stammte und welcher Text Werkstück eines Journalisten war. Was sagt dieses Beispiel? Dieses Beispiel sagt, wenn wir die Computer und alles andere überstehen wollen, müssen wir Dinge abliefern, die ein Computer nicht machen kann. Wir müssen anders schreiben, anders sortieren. Wir müssen strukturelle Zusammenhänge zeigen, die man nicht so einfach findet. Das ist auch eine der Aufgaben des investigativen Journalismus und keine, die WikiLeaks erledigen wird. Der wirtschaftliche Druck, unter dem Journalismus heute steht, hat exotische und weniger exotische Folgen. Eine der wichtigsten besteht in einer beträchtlichen Beschleunigung der Arbeit. Immer mehr werden Journalisten dazu gebracht, mehr zu leisten, zumindest in der Theorie. Wenn mich junge Leute fragen, wie sie mal investigativ zu Werke gehen könnten, dann frage ich sie nach den Bedingungen ihrer Arbeit. Wenn einer am Tag eine Seite machen muss oder zwei, soll ich dem großartig vortragen, wie es mit der Zwiebelmethode bei der Recherche ist? Soll ich ihm erklären, wie man die Zwiebel schälen und sich dann langsam dem Innersten nähern muss? Soll ich ihm raten, sich erstmal eine Dissertation zu dem Thema zu beschaffen, nochmal mit 15 Quellen zu reden und dann abzuwägen, ob der Stoff überhaupt taugt? Der lacht mich doch aus. Und er lacht mich zu Recht aus. Ich kann diesem jungen Menschen vielleicht den Ratschlag geben, trau dich einmal im Jahr eine wirklich gute Geschichte zu versuchen, die viel Recherche braucht, eine, an der du hängst, die du verfolgst, bei der du dich nicht von den Zynikern in diesem Beruf, und da gibt's in meiner Altersklasse ganz viele, nicht von den Zynikern in diesem Beruf abschrecken lässt. Also ein bisschen, Worte geht im Wuppertal. Nicht selten, das kann passieren, geraten Quantität und Qualität der Arbeit in Widerspruch zueinander. Manchmal ist der Widerspruch zu ertragen, manchmal auch nicht. Der Alltag bei vielen Regionalblättern ist, dass da einer an einem der vielen Newsdesks sitzt und als Dienstredakteur die Region verwaltet, in der er eigentlich viele Leute kennt, aber er kommt nicht mehr raus. Wenn er ganz großes Pech hat, muss er am Newsdesk ein Lokalteil zusammenbauen, bei dem er die Region gar nicht kennt. Dabei kommt es dann gelegentlich zur Verwechslung von Bildern, was die Leute schon irritieren kann, wenn die Zeitung nicht mehr weiß, wo der Busbahnhof steht und wo das Schloss ist. Wenn die kundigsten Leute, die für lokale Recherchen gebraucht werden, zu Schichtarbeitern werden und dabei noch über ihnen fremde Gegenden das zugelieferte Material zusammenschustern müssen, läuft etwas fürchterlich schief. Es läuft vieles schief in diesem Bereich. Die Gefahr der Newsdesk ist der fabrikmäßig produzierte Journalismus. Die Newsdesk können auch eine Chance sein. Wenn mehrere Zeitungen an einem Ort produziert werden, sind die Informationsflüsse und die Kommunikation transparenter. Neuerdings gibt es auch den Videojournalismus. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Dauer eine eigenständige journalistische Form werden kann. Dazu ist er oft zu flüchtig. Vom User-Generated Content darf man sich auch nicht das allselige Heil versprechen. Hinter der Parole verbarg sich einst die Hoffnung, aus dem Heer der Nichtjournalisten erwüchse eine neue Informiertheit. Aber wenn man sich den Guardian anguckt, klappt das manchmal. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Wir waren nicht bei WikiLeaks, bei denen die bedacht wurden, hatten aber dann, wie andere Blätter auch, mit den guten Plug-Leuten zusammengearbeitet. Die erste Geschichte, die kam aus Bremen von einem Professor über Gutenberg. Die war in der Zeitung, dann folgten andere, dann taten sich plötzlich Leute zusammen, das, was man heute Schwarmintelligenz nennt. Leute in unterschiedlichen Hochschulen und durchforsteten diese Arbeit. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil sie in kürzester Zeit herausfanden, dass etwa 90% dieser Arbeit aus Plagiaten bestand. Eine Redaktion hätte das nie geschafft, jedenfalls nie in dieser Zeit. Die arbeiteten Tag und Nacht, das ging, weil in Amerika Leute das fortsetzten, wenn die in Europa schliefen. Und warum war das wichtig? Das ist wichtig, das hat was mit dem Publikum zu tun. Das Publikum ermüdet sehr rasch. Das Publikum ist nicht nur vorurteilsstark, sondern das Publikum möchte nicht allzu lange mit Geschichten belästigt werden. Wenn du eine Skandalgeschichte hast und hast sie rausgebracht, sagt das Publikum Bravo. Dann bringst du sie nochmal und sagt, ja, ja. Und beim dritten Mal, wenn du eine Schraube weiterdrehen musst, sagt das Publikum nicht schon wieder. Lass mich doch bitte in Ruhe damit. Und die guten Plug-Leute setzten alle Zeitungen in die Lage, sehr rasch eine Hypothese und das Ergebnis präsentieren zu können. Ich glaube, das hat auch der Guardian mit Beispielen gezeigt, dass man auf diesem Weg, wenn es uns wirklich gelingt, Leute zusammenzubringen, die etwas von Themen zu verstehen, dass man da die Intelligenz des Netzes, der Netzgemeinde, ganz anders einbringen kann. Wie ist es mit dem Internet? Mein Orchideenressort arbeitet immer für die Online-Redaktion mit. Wir fühlen uns dadurch nicht belastet, sondern entlastet. Wir fühlen uns entlastet, weil es für uns Möglichkeiten gibt, auf diesem Wege auch mit Informationen, die Informanten zu werben, die möglicherweise diesen Weg gehen. Also, wir haben so einen Trüffelmenschen in diesem Orchideenressort, der heißt Klaus Ott, ein Mensch, der seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich arbeitet, der liebt es, morgens um 5 den ersten Bericht fürs Internet zu machen. Und dann zu gucken, was passiert. Heißt, man kann es auch als Handwerksmittel einsetzen. Wir stellen Stücke ins Internet, die wir nicht in der Zeitung veröffentlichen könnten. Wir reagieren schneller im Internet. Wenn Zeitungshäuser klug sind, dann machen sie das Internet auch zu einem Appetizer für die Zeitung. Da weckt der Internetjournalismus den Appetit auf mehr. Aber dann muss der Appetizer auch Qualität haben. Es wird viel davon geredet, dass Zeitungen und Internet sich ergänzen. Ich bin überzeugt, dass das stimmt. Aber auch nur dann, wenn jedes Medium seine spezifischen Stärken kennt und nutzt. Die Stärke des Internets ist die Gemeinde, ist die Rasanz und die unmittelbare Kommunikation mit dem Leser. Die Stärken der Zeitung sind heute immer noch Reflexion und Tiefenschärfe. Für den Journalismus gilt, Autorität kommt von Autor und Qualität kommt von Qual. Qualität kommt von Qual, der Satz steht über dem Eingang der Henry-Nannen-Schule, deren Gast wir sein dürfen. Dieser Satz gilt nicht nur für Journalistenschüler, er meint nicht, dass man seine Leser mit dummem, oberflächlichem Journalismus quälen soll. Dieser Satz verlangt von Journalisten, dass sie sich quälen, das Beste zu leisten und verlangt von Verlegern, dass sie die Journalisten in die Lage versetzen, das Beste leisten zu können. Ob Recherche dabei mehr Handwerk, wie ich meine, oder mehr Kunst ist, wie andere meinen, kann jeder selbst beurteilen. Notwendig ist mehr Recherche allemal. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und wünsche dieser Handwerksveranstaltung viel Tiefgang. Vielen Dank.